Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dort hinten, wo das Meer so glänzt. Wenn man da weiterfährt, da müssen schöne Inseln liegen. Mitten im strahlenden Ozean. Wo unsere Insel liegt, weiß ich nicht. Sei es auf dem Festland oder in dieser hoffnungsreichen, geheimnisvollen See. Sei es ein kleiner Fleck Erde oder die weite Welt. Es ist gleichgültig. Nur frei sein. Nur beisammen sein. Nur wahrhaft leben dürfen.
Theoretisch Pessimist, praktisch Optimist. Max Horkheimer zum 50. Todestag. Ein Feature von Christoph Spittler.
Den Wecker stellen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Vernünftig sein.
Vernunft.
Nachdem sie die Autonomie aufgegeben hat, ist die Vernunft zu einem Instrument geworden.
Yoga-Übungen machen und sich gesund ernähren, um leistungsfähig und optimistisch zu sein.
Selbstbewusst und positiv sich zu verhalten.
Konsumieren, um glücklich zu sein.
Die Menschen ganz und gar in Tauschmaschinen zu verwandeln, die Halleluja rufen. Und in Wirklichkeit bloß auf Mark und Pfennig reagieren. Auf Motorrad, Eisschrank und Position.
Die Erfolge in Bombenproduktion und Raumschifffahrt. Die Hebung des Lebensstandards.
Vernunft.
Die wissenschaftlichen Errungenschaften.
Um zu
instrumentelle Vernunft.
Vorstellung, dass das Denken im Wesentlichen dazu dient, das Leben zweckmäßiger zu gestalten.
Max Horkheimer, 1895 bis 1973, war ein einflussreicher deutscher Philosoph und Soziologe. Er leitete das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main, das sich im Rahmen der sogenannten kritischen Theorie mit dem gesellschaftlichen Wandel und der Kulturproduktion auseinandersetzte.
Um zu...
Die Vernunft ist gänzlich in den gesellschaftlichen Prozess eingespannt. Ihr operativer Wert, ihre Rolle bei der Beherrschung der Menschen und der Natur, ist zum einzigen Kriterium gemacht worden.
Max Horkheimer, Kritik der instrumentellen Vernunft. 1947.
Das ist, glaube ich, etwas, was in verschiedenen Hinsichten wieder sehr aktuell ist und was auch immer wieder mit ganz aktuellen Debatten in der Sozialphilosophie und kritischen Theorie gut zusammengeht.
Rael Yegi, Professorin für Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Also die Kritik der instrumentellen Vernunft oder auch die Selbstkritik der Aufklärung, wie sie in dem mit Adorno gemeinsam verfassten Buch Dialektik der Aufklärung zum Ausdruck kommt. Also diese Vorstellung, dass man die Aufklärung selber daraufhin befragen muss, welche Wurzeln für die Unvernunft und für die Gegenaufklärung und für das Totalitärwerden der Aufklärung in ihr selber schon liegen.
Vernünftig sein.
Die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, 1944.
Gleichzeitig wird das aber betrachtet aus der Perspektive einer rettenden Kritik.
Theoretisch Pessimist und praktisch Optimist sein.
Wer war Süß? Wer war Fritz? Wer war ich selbst? Meine Antwort auf diese Fragen ist einfach, sonderbar und vollkommen. Wir besaßen alle drei die höchste Tugend. Der Ursprung unserer Handlungen war die eigene freie Überzeugung.
Max Horkheimer, Ile Heurese.
Und wir küssten sie mit heißen Küssen und wir fühlten uns eins mit der Natur, mit all dieser schönen, hellen, flammenden Weite.
Novelle, die Horkheimer 1914 im Alter von 19 Jahren nach einer gemeinsamen Reise mit seinem Freund Friedrich Pollock und einer Französin namens Suze schrieb.
Diese Liebe zu der Französin. An dieser Liebe hat sich dann später ja auch Fritz Pollock beteiligt. Wie wir es immer selber aufgefasst haben, L'île heureuse. Also mitten in dieser Welt eine glückliche Enz. Die Welt, wie sie sein sollte.
Drei Menschen erwachten, zersprengten eure Fesseln, wurden frei und schwebten dem blauen Himmel zu.
Dieser junge Hocker war wirklich sehr, sehr engagiert. Das war ein Rebell, ja, gegen die bürgerliche repressive Ordnung.
Arno Münster, emeritierter Philosophieprofessor der Universität Amiens, Frankreich. Autor des Buches Der junge Horkheimer.
Ich muss dazu auch noch sagen, dass Horkheimer ja Sohn einer wohlhabenden bürgerlichen jüdischen Familie war. Sohn also des jüdischen Fabrikbesitzers Moses Horkheimer, der eine Textilfabrik in Stuttgart-Zuffenhausen hatte. Und der war nun wiederum politisch konservativ, also der Sohn rebelliert dagegen.
Diese Menschen sind stets darauf bedacht, vernünftig zu leben. Und dieses vernünftig Leben heißt, möglichst angenehm und lange ein Dasein fristen, über das sie keine Zeit haben nachzudenken.
Die Lektüre von Horkheimers ersten literarischen Versuchen, seiner Texte aus der Pubertät, seiner Novellen, seiner Tagebuchblätter, offenbart doch die große Nähe des jungen Horkheimer zum literarischen Expressionismus, zum Pazifismus, auch zu linkssozialistischen, libertären politischen Strömungen.
Seitdem ich diese Blätter begonnen habe, ist in Europa ein entsetzlicher Krieg entbrannt. Menschen werden geschlachtet, Kulturwerte vernichtet und alle schreien Begeisterung.
Horkheimers Frühschriften, die sind eben überschattet von dieser bedrückenden Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Man könnte sagen, also gerade mit dem Blick auf das Frühwerk, dass Horkheimer es sich wohl von Anfang an ziemlich schwer mit dem Begriff der Utopie gemacht hat. Dessen Relevanz zu leugnen wollte er absolut nicht. Ihn kritiklos anzunehmen und ihn unterschreiben, das wollte er auch nicht.
Gegen den Widerstand der Eltern heiratete Horkheimer 1926 Rose Christine Rieker, die frühere Sekretärin seines Vaters.
Der Vater hat Horkheimer, bevor er sein Abitur macht, vom Gymnasium genommen, um ihn eine Kaufmannsausbildung machen zu lassen, nicht, damit er den väterlichen Betrieb übernimmt. Nicht. Das war gegen den Willen des autoritären Vaters, dass Horkheimer darum kämpfen musste, Philosophie und Psychologie studieren zu dürfen. Zunächst in München, dann in Freiburg, dann schließlich in Frankfurt, was entscheidend war.
Horkheimer wurde 1926 Privatdozent. 1930 Ordinarius für Sozialphilosophie in Frankfurt und 1930 Direktor des 1923 gegründeten Instituts für Sozialforschung. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Institut geschlossen. Horkheimer emigrierte zunächst in die Schweiz, dann in die Vereinigten Staaten.
Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.
Wissenschaftliche Erkenntnisse und Prozessoptimierungen einsetzen, um möglichst viele Menschen möglichst effektiv zu töten.
In Genf, dann in New York, schließlich in Los Angeles gründete er das Institut für Sozialforschung wieder neu.
Das war ja auch eben der wesentliche Grund, warum immer wieder das Institut gegründet worden ist, nämlich um Kritik an der Gesellschaft insofern zu üben, als bestimmte schlechte Seiten, die man verbessern kann, zu bezeichnen und auszudrücken, ohne dass man bereits die gute Gesellschaft beschreiben könnte.
Nach der Rückkehr aus dem nordamerikanischen Exil 1949-50, da vollzieht sich so etwas wie ein Abschied von der Utopie. Es war dieses anti-autoritäre Engagement Horkheimers, das mir spontan den Zugang zu seinem Werk ermöglicht hat. 1963 habe ich angefangen zu studieren, sodass ich aus diesem Grunde Horkheimer persönlich nicht kennenlernen konnte, denn als ich anfing zu studieren, war er bereits emeritiert und hatte also Frankfurt verlassen, um seine Ruhestandsjahre im Tessin zu verbringen. Die Schriften von Adorno, Horkheimer und Marcuse waren die wichtigsten theoretischen Referenzen. Es ist unbestritten, dass gerade in diesen kritischen Texten eben ganz wichtige Impulse, Anstöße für die Studentenbewegung ausgegangen sind, an der ich auch persönlich damals als 23-jähriger Student an der Freien Universität Berlin engagiert war. Ich selbst also war noch bis 1967 in Berlin, das heißt also genau bis zu dem 2. Juni 1967, als der Student Benno Unesorg ermordet wurde von einem Polizisten. Also das war, ich war noch als Student und habe an solchen Demonstrationen teilgenommen.
1969 ließ Adorno das von Studierenden besetzte Institut für Sozialforschung in Frankfurt von der Polizei räumen. Sein emeritierter Freund Horkheimer unterstützte diese Entscheidung.
Ich habe das mit einer gewissen Bestürzung, muss ich sagen, damals wahrgenommen.
Ich glaube doch, dass die rebellierenden Studenten mit Recht bemerken, und da bin ich der Letzte, der ihnen widersprechen würde, dass diese Gesellschaft wahrlich reformbedürftig ist. Ich glaube, dass wenn diese Ideen die gesamte Gesellschaft ergreifen, dass es gar nicht der Revolution bedarf, sondern zu einer Reform kommen wird.
Worum es Horkheimer eigentlich ging, war so eine Fetischisierung der Jugend. Ja, dass man immer die Hoffnung hat, ach, die Jugend, die steht jetzt auf. Und wenn die Jugend mal auf der Straße wird, dann wird alles besser. Und dass er sozusagen diese These generell nicht unterschreibt und sagt, man muss dann auch auf die Inhalte schauen, auf die Form, wie sie auftreten.
Jane Nikolaisen.
Ich bin 29 Jahre alt, werde jetzt bald meinen Master beenden in Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Über das Problem des akademischen Antisemitismus für die Wissenschaftsfreiheit. Und ich glaube, da kann man sehr viel von auch Horkheimer lernen.
Dass unsere liberale Gesellschaft eine Tendenz zum Faschismus hat, das vermag ich nicht zu verneinen.
Solange wir in Zuständen leben, die nicht vernünftig sind, ist die kritische Theorie nach Horkheimer aktuell. Das heißt natürlich nicht, dass alle Begriffe umstandslos auf die heutige Zeit übertragbar sind.
Dieser Begriff der total verwalteten Welt wird also immer mehr zu einem Leitmotiv des Spätwerks. Aus der Utopie wird die Dystopie. Dahinter steht diese Vorstellung, dass die Konsumgesellschaft, der Spätkapitalismus, in der wir leben, gewisse totalitäre Züge aufhat. Dass also die starke Entwicklung von Technik und Wissenschaft zwar objektiv Möglichkeiten geschaffen hätte, dass die Menschen freier werden, aber der Realität ist das nicht so. Eine Umkehrung findet statt und die Beherrschung der Menschen, die Unterdrückung wird stärker.
Die Menschen mit Konsum bei Laune halten, um sie vom Denken abzuhalten.
Durch die geistige Passivität, in welche die Menschen in der neuen Wirtschaft versetzt werden, die ausschließliche Konzentration auf Geld und Job, die hohe Schlauheit, auf die der seelische Apparat der Individuen reduziert wird, erhalten die durchsichtigsten Wahnideen, sofern sie nur am Horizont auftauchen und das Screening der Massenkommunikation passieren, jede Chance.
Die Menschen müssten, die jungen Menschen schon, unterrichtet werden über die demagogischen Tricks. Dann würde in der Geschichte viel Unheil verhindert werden können. Etwa die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen, ich bin ja wie ihr. Ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden.
Techniken zur Manipulation von Social Media Feeds entwickeln, um Verschwörungserzählungen zu verbreiten.
Auch da gibt es sehr interessante Überlegungen, die sowohl Horkheimer als auch Adorno in ihrem Exil in den USA schon unternommen haben, wenn sie so mit Phänomenen des Aberglaubens, des Glaubens an Schicksal und Sterne etc., an die Astrologie, also diese ganzen Wellen, die in den USA ja auch etwas früher kamen als hier.
Rahel Jeggi, Professorin für Sozialphilosophie.
Die soziale Funktion dieser Wiederbelebungsversuche, der Religion oder des Aberglaubens, besteht darin, das individuelle Denken mit den modernen Formen der Massenmanipulation zu versöhnen.
Dahinter steht wirklich die Befürchtung von Horkheimer, dass unsere Welt mehr stärker vom Totalitarismus bedroht ist. Auch die bürgerlichen Demokratien. Es ist nicht garantiert, dass nicht auch dort sich mehr stärker antidemokratische und totalitäre Tendenzen durchsetzen.
Arno Münster, emeritierter Philosophieprofessor.
Das Fortschreiten der technischen Mittel ist von einem Prozess der Entmenschlichung begleitet. Der Fortschritt droht, das Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll. Die Idee des Menschen.
Es gibt ja dieses Buch zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Das ist ja auf 5 Vorlesungen basiert, die Horkheimer in den USA gehalten hat. Und wo er sozusagen nochmal versucht, für dieses Publikum in etwas einfachen Worten zu sagen, was er in der Dialektik der Aufklärung sagen wollte.
Wenn Vernunft selbst sich instrumentalisiert, nimmt sie eine Art von Materialität und Blindheit an, wird sie ein Fetisch, eine magische Wesenheit.
Die immanente Logik der gesellschaftlichen Entwicklung weist auf den Endzustand eines total technisierten Lebens hin. Das Ende jedoch ist zugleich völlige Ernüchterung, das Erlöschen von Geist, soweit er vom Verstand als Werkzeug sich unterschied.
Maschinenmensch.
An der roten Ampel anhalten, um kein Bußgeld zu riskieren.
Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber? Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn das rote Licht kommt, bleibt man stehen. Das könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden, der tierischen Reaktionsweise näher bringt.
Um zu überleben, verwandelt der Mensch sich in einen Apparat, der in jedem Augenblick mit genau der passenden Reaktion die verwirrenden und schwierigen Situationen beantwortet, die sein Leben ausmachen.
Denken wie die Maschine, um mit der Maschine Schritt zu halten.
Der Fachmann wird mehr und mehr ein Lückenbüßer des Automaten, der das Geschäft im Prinzip ebenso gut besorgen kann, wenn nicht besser.
Denken wie ChatGPT, um nicht durch ChatGPT ersetzt zu werden.
Bei künstlicher Intelligenz oder jetzt bei ChatGPT, klar ist das dann erstmal eine Reduktion des eigenständigen Denkens, wenn man eine Maschine für sich arbeiten lässt. Ich glaube, er würde das sehr, sehr skeptisch sehen.
Denken verdinglicht sich zu einem selbsttätig ablaufenden, automatischen Prozess, der Maschine nacheifernd, die er selber hervorbringt, damit sie ihn schließlich ersetzen kann.
Soziale Medien nutzen, um Unternehmen Daten für personalisierte Werbung zu liefern.
Seit Aldous Huxley, Orson Welles und Vance Packard kennt man den Zusammenhang des Fortschritts mit der Ausbreitung der Überwachungsinstrumente und Verfahren.
Je mehr Apparate wir zur Naturbeherrschung erfinden, desto mehr müssen wir ihnen dienen, wenn wir überleben sollen.
Medizintechnik nutzen, um möglichst viele PatientInnen in möglichst kurzer Zeit abrechnen zu können.
Ein Arzt heute ist wesentlich auf die Instrumente angewiesen, mit denen er den Kranken zeitgemäß zu untersuchen hat. Eine Beziehung zu dem Menschen, den er selber untersucht, braucht gar nicht mehr zu bestehen.
Die Ausbeutung des globalen Südens aufrechterhalten, um unseren Lebensstandard zu erhalten.
Dann weiß ich, dass selbst das bisschen Glück, das der Einzelne von uns genießen darf, das Resultat von unendlich großem Unglück auf dieser Welt ist, dass wir davon profitieren.
Naturbeherrschung.
Die moderne Gleichgültigkeit gegenüber der Natur ist in der Tat nur eine Variante der pragmatischen Einstellung, die für die abendländische Zivilisation insgesamt typisch ist.
Die Zucht optimieren, um Tiere effektiv zu Produkten verwerten zu können.
Dass Kühe heutzutage unter derartig hochkalorischem Diät gehalten werden, damit sie viel Milch produzieren, dass sie, wenn sie auf die Wiese gehen würden, die würden umfallen, weil sie gar nicht genug Kalorien in derselben Zeiteinheit, also der Stoffwechsel ist so eingestellt, dass sie sich gar nicht normal, natürlich, so wie sich Kühe sonst ernährt hätten, mehr ernähren könnten. Und das sind so Momente, wo man noch denkt, das ist der Siegeszug der instrumentellen Vernunft.
Die Geschichte des Jungen, der zum Himmel aufblickte und fragte: Papa, wofür soll der Mond Reklame machen? Ist eine Allegorie dessen, was aus dem Verhältnis von Mensch und Natur im Zeitalter der formalisierten Vernunft geworden ist.
Selbstvermarktung.
In einer hippen Werbeagentur arbeiten, um damit auf Instagram Eindruck zu machen.
Diese Dauer-Selbstpromotion scheint mir schon etwas zu sein, wo jede eigene Laune, Äußerung, Originalität immer schon unter dem Aspekt dessen, wie kann ich das jetzt beispielsweise in den sozialen Medien, ja, wie kann ich jetzt wieder Werbung für mich selber machen? Also ich finde schon, es ist permanent Selbstdarstellung, Selbstvermarktung und in dem Sinne dann aber eben auch Selbstinstrumentalisierung, weil man alle diese Dinge unter dem Aspekt dessen, wie man sich hier präsentiert und dabei eben nicht einfach nur so präsentiert, sondern ja dann durchaus auch mit weitergehenden Zwecken verbunden.
Smalltalk pflegen, um sich störungsfrei zu amüsieren.
In Amerika, wo der Stand der Dinge auf nicht wenigen Gebieten anzeigt, wohin der Kontinent in Europa sich erst noch bewegt, pflegen solche, die es gut meinen, dem Unerfahrenen, der zu einer Party geht, zu raten: Rühr mir kein zu heißes Thema an. Versteife dich nicht auf irgendeine Ansicht. Sprich nicht allzu lang von einer Sache. Erzähle manchmal auch etwas Heiteres, damit man lachen kann. Sei mir ja nicht zu ernst.
Die Leute des Keep Smiling fangen an, traurig auszusehen. Und vielleicht sogar verzweifelt.
Einen Fragebogen beim Online-Dating ausfüllen, um sich alle 11 Minuten optimal zu verlieben.
Es gibt eine Broschüre, in der ein junger Mann die Regeln findet, wie er zu seiner weiblichen Bekannten sich verhalten soll, wann und wie er sie am Abend abholt, wie er sie ins Auto bittet, was eine regelmäßige Beziehung auf Englisch Steady Dating heißt. Falls er an Heirat denkt und zwischen einigen der ihm befreundeten Mädchen schwankt, findet er eine Liste möglicher Eigenschaften ihres Elternhauses und Charakters. Die positiven sind für jede Kandidatin anzuhaken. Die Dame, die am meisten Punkte hat, ist das geringste Risiko.
Ein Selfie schießen, um mehr Matches bei Tinder zu bekommen.
Freiheit geht so weit, dass wer durch eine Annonce Anschluss sucht, sich nicht als Kandidat fürs Ehebündnis, ja noch nicht einmal für ein normales Bündnis tarnen muss.
Das kann man auch irgendwie als sehr kulturkonservativ einordnen, aber es ist als Gedanke jetzt nicht einfach so von der Hand zu weisen.
Jane Nikolaisen, Masterstudent der Politikwissenschaften.
Durch Tinder und andere Mittel gibt es dann so eine gewisse Austauschbarkeit der Körper.
Das Selfie von der KI der Smartphone-Kamera optimieren lassen, um noch mehr Matches bei Tinder zu bekommen.
Optimiere Foto.
Voreheliche geschlechtliche Beziehungen, auch die Folgen, gelten keineswegs als unmoralisch. Die Promiskuität innerhalb der Jugend, entsprechend die Propaganda für Antikonzeptionsmittel, sind weit fortgeschritten, nicht weiter freilich als die Geschlechtskrankheiten.
Also wenn man das unter der Überschrift, wo ist Horkheimer vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß oder nicht gut gealtert, sich anhört, wird man das natürlich als erstes sofort denken. Ich meine, jede Einführungsvorlesung, in der sie diesen Clip vorspielen, wird natürlich in höhnisches Gelächter ausbrechen, nehme ich an.
Entzauberung des Ephemeren, Einzigen, Unwiederbringlichen.
Ich glaube sogar auch, dass der Kern, auf den er dann hinaus will, nämlich sich Sorgen zu machen, was eigentlich mit der Person passiert und was mit Individualität und dem, was er da das Unwiederbringliche nennt, was da geschieht, das ist sicherlich etwas, worüber man immer noch nachdenken kann.
Soweit die Urteile über heutige Jugend von den Gepflogenheiten der Teenagers, der freien Sexualität, dem Enthusiasmus für Beatles und dergleichen sich leiten lassen, scheinen sie mir oberflächlich.
Also so dieses sehr bedachtsam, höflich und im Grunde vom Gestus her sehr konservative, das ist etwas, was auch regelmäßig die Studierenden, wenn sie das sehen, in Erstaunen versetzt, weil sie eben mit der kritischen Theorie ganz andere Haltungen verbinden. Also ich glaube, man muss das schon ernst nehmen, dass es für diese Generation der kritischen Theorie so diese Vorstellung eines Residuums gab, das eine bestimmte Art von Bürgerlichkeit dann darstellt. Und ich glaube gar nicht mal, dass das nicht bedeutet, dass man diese Bürgerlichkeit nicht gleichzeitig in Frage stellen kann. Es ist eher so, dass sie nicht geglaubt haben, dass die Zerstörung des Bürgerlichen in diesem Sinne schon eine emanzipative Kraft ist. Und das war sicherlich so rein habituell auch etwas, was in Konflikt geraten konnte, Protestierende mit Studierenden.
Am bürgerlich-konservativen Habitus des Philosophieprofessors Horkheimer arbeiteten sich zeitgenössische AutorInnen auch satirisch ab.
Da, an der Theke war schon wieder etwas im Gange. Oder doch im Entstehen?
Eckhard Henscheid, Die Vollidioten. Ein historischer Roman aus dem Jahr 1972, der im studentischen Milieu des Frankfurter Nordend spielt.
Der junge Herr Menz schrie jetzt unbarmherzig auf jenen älteren Herrn ein, der schon den ganzen Abend über an dem Gold- und Silbergeldautomaten gespielt und immer wieder gewonnen hatte. Doch man hörte jetzt von Seiten des Herrn Menz mehrmals die Worte Betrug und Schweinerei und der Dumme ist der Wirt. Dabei sah man den älteren angeschuldigten Mann scheue und gleichsam resignierende Abwehrgesten vollziehen. Dann legte er einige Münzen auf den Tisch und verließ flüchtend das Lokal. Herr Menz behauptete nachdrücklich, dass der Alte nur deshalb immer so viel gewinne, weil er, und jetzt habe ich es selbst gesehen, immer von oben durch einen Schlitz Bier in den Automaten schütte und so den Apparat vollkommen beherrsche. Und ich, die Wirtschaft, muss jetzt einen neuen Automaten kaufen. Aber das sei doch, raunte Herr Domingo nun fast beschwörend, das sei doch der alte Max Horkheimer. Der Professor Horkheimer sei natürlich jetzt schon ein wenig alt und verkalkt, und das Geldautomatenspielen sei sozusagen seine letzte Freude. Man müsse ihm da seine Kindereien schon ein wenig nachsehen. Und wiederum Herr Rösselmann forderte Nachsicht mit diesem bewährten alten Denker, der nun mal seit dem Tod seines Freundes Adorno ein wenig aus dem Trott geraten sei.
Techniken zur Manipulation von Spielautomaten entwickeln, um den Cashflow zu verbessern.
Theoretisch Pessimist, praktisch Optimist.
Ich glaube, das kann man so verstehen, dass er sich wenig Illusionen macht über das, was unter der gegebenen Gesellschaft möglich ist. Aber wenn es dann darum geht, zu handeln, dass man dann trotzdem versucht, mit der theoretischen Erkenntnis das Beste zu versuchen. Und das hat er, denke ich, auch getan.
Also es gibt ja dieses Vorurteil, die kritische Theorie dieser Generation, die hat, so heißt es, im Grand Hotel Abgrund gelebt. Die waren sozusagen, haben sich selbst eingekerkert in ihre pessimistische Weltsicht. Und wenn man sich anguckt, was Horkheimer und auch was seine Kollegen getan haben, ist das ja gar nicht so. Die haben ja Institutionen gegründet.
Er ist ja nicht nach Deutschland gekehrt, weil er einfach dieses Land vermisst hat, sondern weil er gedacht hat, man kann doch irgendwie an aufklärende Impulse vor dem Nationalsozialismus anschließen.
Die haben den Lehrgang Soziologie konzipiert, durchgesetzt, in Zusammenhang mit dem Institut für Sozialforschung und einer Idee einer kritischen Soziologie so aufgebaut, wie es das sonst gar nicht gegeben hätte. Also das heißt, also gerade auch Horkheimer war ja in der Hinsicht auch wirklich ein Macher.
Die kritische Theorie sagt, du kannst zeigen, was das Schlechte ist und versuchen, es zu überwinden. Aber du kannst das Allerletzte, Höchste nicht darstellen. Daher legt die kritische Theorie ihren Hauptwert auf die Kritik der Gesellschaft und nicht etwa auf das Bild der schlechthin richtigen Gesellschaft.
Die haben ja Aufklärung betrieben. Wenn da quasi wöchentlich im Radio Sendungen und Diskussionen stattfinden, dann muss man schon sagen, dass sie sich um das aufklärende Denken und um die im Grunde auch Demokratieerziehung eben gerade dann auch in Deutschland doch wahnsinnig verdient gemacht haben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Bedrohung der Freiheit soll die Rede sein.
Man könnte sagen, das ist die konservativ-liberale Wende bei Horkheimer, wenn Sie so wollen. Nur noch ein Hauptziel, die Verteidigung des Individuums, der individuellen Freiheit, der schöpferischen Fähigkeiten des Individuums gegen die ständig wachsende Bedrohung durch den Totalitarismus. Das wird zum Hauptmotiv. Und das, damit endet sein Werk, sein Denken, nicht?
Und wenn ihr euch besonnen habt, was schön und gut ist, dann vergesst's nicht wieder, weil die Wirklichkeit ihm entgegen ist, sondern fliegt, wie wir es getan, dem blauen Himmel zu. Dann werdet ihr begreifen, was die Île Heureuse, die glückliche Insel, zu bedeuten hatte.
Theoretisch Pessimist, praktisch Optimist. Max Horkheimer zum 50. Todestag von Christoph Spittler. Mit Bettina Kurt, Robert Frank, Rahel Jägi, Arno Münster, Jana Nikolaisen und Max Horkheimer. Ton Sonja Maronde. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.